Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Social Restaurant. Mein Name ist Paul und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema digitales Marketing innerhalb der Gastronomie. Egal ob mehr Kundschaft, mehr Umsatz oder größere Bekanntheit, hier wird dir erklärt, wie auch dein Restaurant von all den Möglichkeiten des modernen Marketings profitieren kann. Mehr Informationen zu uns auf socialrestaurant.de oder direkt hier in den Shownotes. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Social Restaurant. Heute, wie immer, mit mir, Paul, und einem Special Guest, Christoph. Ja, Tag sagt er, und genau das ist nämlich unser Slang. Wir sind in Berlin, wie eigentlich letzte Folgen auch immer. Wir sind im schönen Kiez in, was ist es, Kreuzberg?
Kreuzberg,
genau, in Käfekiez Kreuzberg. Und ja, ich will gar nicht viel wegnehmen. Christoph, stell dich mal vor, erzähl mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
Also, ich bin Christoph Hunger, Mitbetreiber vom Laudebengel im Käfekiez Berlin. Wir sind ein Restaurant, was den Schwerpunkt der Berliner Küche hat, mit sehr viel Bier. Also wir haben auch auf der Karte stehen, Berliner Küche und Biervielfalt, weil der eine Geschäftsführer, also mein Partner hier auch, der Tim Lesing, ein Biersommelier ist und deswegen ganz großen Wert darauf gelegt hat, dass wir hier viel Bier anbieten. Ich bin des Weiteren auch noch ein bisschen umtriebiger und mache noch ein paar andere Sachen. Ich habe einen YouTube-Channel, den ich jetzt irgendwie vor kurzem an den Start gebracht habe. Ich habe 2015, was schon lange her ist, bei The Taste mitgemacht und mit Tim Letzer damals auf den Beat geholt. Habe diverse Pop-Ups und Supper-Clubs gemacht, geleitet in Europa und Berlin. Und habe dann seit Anfang letzten Jahres angefangen, Konzepte zu schreiben, Konzepte zu entwickeln. Habe das Konzept auch für das Bonfire Cocktail Bistro in Schönberg mitentwickelt. Ja, und mache jetzt so alles Mögliche, Hauptsache nicht mehr 16 Stunden in der Küche stehen.
Das hast du auch lange gemacht wahrscheinlich, ja? 16-Stunden-Schichten?
Ja, also ich bin jetzt 12 Jahre ungefähr in der Gastro, bin ungelernt, bin Autodidakt, sagt man mal so schön. War mal Versicherungsfachmann.
Ach.
Hab in der Versicherung Gastronomen versichert und bin darüber über ein Sternrestaurant in die Gastro eingestellt. Dieses Sternerestaurant war die Weinbar Ritz, was mittlerweile das erste Berliner Drei-Sterne-Restaurant ist. Die Inhaber dort und auch der Chefkoch sind gute Freunde gewesen und die haben von uns, oder sind bei uns versichert gewesen. Und so habe ich irgendwie das erste Mal gehobene Gastro gesehen. Gekocht habe ich zwar schon immer gerne, auch unsere Familie hat immer viel irgendwie Wert auf gutes Essen gelegt, meine Mutter besonders, aber das ist dann nochmal ein anderes Level gewesen. Und da ich wiederum, bevor ich Versicherungen verkauft habe, mal so ein bisschen rebellischer unterwegs war als junger Berliner und auch viel gesprüht habe früher, Graffiti war so mein Ding, habe ich auf dem Teller irgendwie bei diesem Sterneessen Graffiti gesehen. Und dadurch hatte ich Bock auf Kochen. Also es ist eine ganz komische Story, aber diese ganzen Höhen und Tiefen und Schäumchen und Farben und so, die du da hattest, das sah für mich aus wie so ein Artwork. Und damit konnte ich mich irgendwie identifizieren und bin darüber dann reingestiegen, in die Gastro oder Praktikas gemacht, habe mich selbst gelesen, gelernt und ausprobiert. Und 12 Jahre später bin ich jetzt hier.
Witzig, weil ich genau diese, was du gerade meinst mit Schaum und so weiter, das habe ich genau da in dem anderen Restaurant, wo ich jetzt vor kurzem war, genau gesehen. Also im Disc zum Beispiel.
Achso, im Disc.
Genau, da war ich halt auch mal und da habe ich halt genau, was du gerade beschrieben hast, dieses Kunstwerk an Schaum und verschiedenen Farben genau da halt wiedererkannt. In der Regel muss man sagen, in den meisten Restaurants siehst du halt durchschnittlich einfach halt normales Essen, ne? Also nichts Außergewöhnliches. Und das finde ich halt mega schade. Ja, muss auch sein, gar keine Frage, aber finde ich halt mega schade, weil man kann ja so viele coole Sachen machen, was ich immer wieder feststelle in Restaurants, was für coole Produkte man einfach.
Ja, man muss halt aufpassen, finde ich, dass man die Leute nicht überfordert mit. Also ich sag mal, als ich angefangen habe und so ganz jung und wild war, da habe ich halt irgendwie alles ausprobiert und habe manchmal viel zu viel halt auf den Teller geballert, weil ich halt irgendwie die ganze Zeit abfeiern wollte, abfahren wollte, was ich kann und zeigen und dann auch machen. Und wenn du dann so 5-6 Gänge kochst für Leute und auf jedem Teller sind irgendwie 100 Komponenten, das ist zu anstrengend und da steigt man nicht mehr durch. Das erfordert halt natürlich auch Erfahrung, dass man dann über Jahre hinweg dann merkt, wo man sich reduzieren kann, wie man sich reduzieren kann, dass es trotzdem noch toll aussieht, aber eine Geschmacksexplosion bleibt und aber auch nicht zu viele Sachen auf dem Teller. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich mich eigentlich viel wohler fühle in der bodenständigen Küche, sage ich mal, die aber auch zu pimpen. Also ich mag das halt, Gerichte zu nehmen, die ich aus meiner Kindheit kenne und die halt irgendwie einfach schöner darzustellen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade leider heute nicht, aber wir haben sonst hier immer als Klassiker auf der Karte den Königsberger Klops. Mhm. Das ist so meine Henkersmahlzeit, ne? Also das liebe ich, da würde ich sterben für. Und das haben wir halt so ein bisschen, sage ich mal, in der Darstellung. Es ist ein Königsberger Klops, Punkt, mit Kartoffelpüree und schöner weißer Kapernsoße. Aber wir haben zum Beispiel, was klassisch in Königsberger Klops reinkommt, sind Anchovies in die Masse rein. Und die backen wir halt in Tempura aus und wälzen die in so Rote-Bete-Pulver und setzen die oben drauf, so knusper. Und ein bisschen Rote-Bete-Reduktion noch rein. Es gibt ein bisschen Farbspiel, sowas halt. Ne?
Ja.
Macht das Ganze ein bisschen schicker, sieht nicht mehr aus wie bei der Kantine irgendwie oder im Altersheim und schmeckt aber trotzdem genauso.
Weil genau so stelle ich es mir halt immer vor. Wenn ich lese Königsberger Klops, stelle ich es mir genau so vor. Ja. Dieses typisch graue, langweilige Bild so.
Ganz genau. Mhm. Gelbe Kartoffeln dann nehmen
wir uns. Ja, genau, genau. Aber so ist es. Ja, ja, ist, glaube ich, auch das Hindernis meistens bei mir, wenn ich sowas lese. Also ich mag es auch, aber ich habe irgendwie so ein, ich würde nicht sagen Trauma, aber irgendwie dieses Bild von diesem langweiligen grauen Klops ist so.
Ja, aber das ist auch aber ein sehr, sehr gutes Beispiel für Berliner Küche generell. Die Berliner Küche ist, also, man muss mal ganz ehrlich sein. Die Berliner Küche existierte ja eigentlich gar nicht wirklich im Sinne von wie jetzt eine Esskultur in Bayern oder so. Das gab es hier nicht wirklich. Wir sind keine Region, die jetzt famous war für Food. So. Und auch jetzt in den letzten Jahren, wo Berlin als Capital for Food irgendwie auserkoren wurde und so eine Metropole dafür ist, ist ja das meiste Essen, warum die Leute herkommen oder was jetzt hier die Fußszene bringt, nicht Berliner Küche. Ja. Das ist alles, aber nicht Berliner Küche.
Ja.
Und das war halt für mich auch so ein Ansatz. Ne? Also ich bin so viel gereist schon, ich habe auch in verschiedenen Ländern gearbeitet und extrem viel gegessen und gesehen. Ich glaube, meine Bandbreite im Kopf ist sehr groß von dem, was ich kochen kann. Aber ich will halt schon irgendwie versuchen, immer so einen Schwerpunkt auf meine Heimatküche zu setzen, weil es sonst einfach keiner mehr macht und das kaum jemand macht. Und deswegen dieses Konzepte schreiben, das ist ganz geil, weil ich da so ein bisschen meinen Wahnsinn rauslassen kann, so, ne? Dass es irgendwie da auch ein bisschen ich freier bin. Aber hier im Laden zum Beispiel, im Lausenringer, ist es für mich ganz wichtig, da muss eine Linie sein und die ist Berliner Küche.
Okay, cool. Du meintest zu Beginn gerade, du hast Pop-Ups irgendwie schon gemacht. Mhm. Erklär es mal ein bisschen genauer.
Was ein Pop-Up ist?
Ja, genau, in der Gastronomie an sich, ja.
Sag mal so, für jemanden, der wie ich Quereinsteiger ist, ist es halt so gewesen, also ich hätte zwar gerne auch eine Pop-Ausbildung damals gemacht, war aber ein Versicherungsfachmann. Ich hätte quasi das ja an Nagel hängen müssen, um dann nochmal eine neue Ausbildung zu machen.
Nö, nee, alles gut, ich hab nur geguckt.
Hätte das quasi an Nagel hängen müssen, um nochmal eine neue Ausbildung zu machen. Und das war mir halt zeitlich irgendwie, hätte mir das alles zu lange gedauert. Und ich hatte auch durch dieses private Interesse daran schon sehr viel selber ausprobiert, gelernt, gemacht, getan, dass ich halt auch von Köchen, selbst guten Köchen, dieses Feedback kam, ey, ganz ehrlich, das ist Zeitverschwendung, wenn du jetzt noch eine Ausbildung machst. Da schälst du 2 Jahre Kartoffeln und machst 1 Jahr den Boden sauber. Und dann hast du eine Ausbildung und, also ist jetzt übertrieben, ne? Ich will die Ausbildung als Koch nicht schlecht reden, aber im Großen und Ganzen wäre es halt einfach sehr, sehr viel Zeitverschwendung gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt irgendwie so rein in das Ding irgendwie ins kalte Wasser springen. Und dafür war halt so eine Art Pop-Up super. Weil Pop-Up ist halt eine Location, die du kurzzeitig temporär anbietest, wo du halt dich ausprobieren kannst und da dann halt einfach mal zeigen kannst, was du kannst. Und, warte mal kurz, jetzt kommt unser Essen, stell dir her.
Ja, kannst einfach reingucken. Du kriegst mit drinnen Video, wenn es dich nicht stört.
Mich stört es nicht.
Na dann, alles super.
Die Kamera ist ja auch so.
Beide Richtungen, ist 360. Also ich filme gerade den ganzen Raum
gerade. Jetzt wirst du bekannt, ja?
Richtig, um nicht 36.
Wirst du bekannt, ja. Stell es mal so, dass das auch alles sehen kann.
Krasse Sachen auf jeden Fall dabei.
Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, wir wollen halt hier auch immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern, danke dir, Augenzwinkern Sachen machen und versuchen halt die Berliner Küche auch mal so ein bisschen zu, auf die Schippe zu nehmen, sage ich mal.
Ja.
Hier in dem Fall jetzt ist klassische Currywurst, wir machen sie allerdings ein bisschen feiner mit Thai Curry im Ketchup. Mhm. Das gibt dem Ganzen ein bisschen größere Tiefe und Gewürzbreite. Ansonsten klassisches Berliner Rezept, schön mit Apfelmus und Cola.
Mhm. Cool.
Hier der Kebab, das ist so ein Ding für uns gewesen. Was ist bekannter als Streetfood aus Berlin als ein Kebab?
Ja.
Ist hier entstanden, aber es gibt den halt nie mit Schweinefleisch. Und
okay.
Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal, wir wagen es jetzt einfach mal und weihen den Kebab auch mal auf die Berliner Variante ein und nehmen hier Kassler.
Mhm.
Kassler halt ganz klassisch gebraten und dann auch dann aufgeschnitten, genauso wie halt Dönerfleisch. Und dann haben wir halt Soßen und eine Dillsoße und eine Paprikasoße. Also es schmeckt eigentlich wie ein Döner, nur hast du Schweinefleisch.
Okay,
ja.
Cool.
Dann haben wir hier Fischstäbchen mit unserer Remoulade, da ist Estragon drin. Ansonsten halt auch Kindheitserinnerungen essen. Ne? Fischstäbchen einfach,
Hammer.
Geht immer.
Ja.
Denn hier von Blutwurstritter aus Neukölln. Das ist die Blutwurstmanufaktur. Ist einer der besten Blutwursthersteller in ganz Deutschland.
Mhm.
Und von dem bekommen wir die Blutwurst. Die ist hier ausgebacken als Krokette mit ein bisschen geräuchertem Apfelmus und eingelegter Zwiebel. Ja, Fritten, brauche ich nicht erklären. Und hier, den haben wir ganz neu, unser New Arrival, ist unser Spreedog. Das ist ein Berliner Knacker, frittiert.
Geil.
Dann obendrauf Sauerkraut, Senfmayonnaise und Spreegurken. Ja, also im Großen und
cool.
Ganzen sehr rustikal, sehr einfach, aber trotzdem schon schön angerichtet und ja.
Das ist sehr, sehr cool. Ja, das muss ich erklären. Als wir dann mal bei den Pop-Up Stores, was hast du denn da so gemacht? Was für Projekte waren das in den Pop-Up Stores?
Also, anders. Eigentlich sind es mehr Supper Cups als Pop-Ups. Ein Pop-Up war, also der Supper Club war ein Pop-Up, sagen wir es mal so. Angefangen hatte ich allerdings mit meiner Schwester einen etwas längeren Pop-Up Supper Club, den wir über 3,5 Jahre geführt haben. Das war mein erster Einstieg mit, also von allem, was ich gemacht habe. Ich habe mit ihr eine alte Malerwerkstatt in Kreuzberg angemietet, auf so einem Hinterhof, so typische Berliner Hinterhof, wie du dir vorstellen kannst. Und so viel Werkstätten drin in dem ganzen Haus gewesen, so Klinkeroptik von draußen, also richtig Kreuzberg. Und da haben wir eine alte Malerwerkstatt übernommen, haben die renoviert, saniert teilweise. Und mit ein bisschen Kröten, die wir hatten, dann so eine Art Restaurant umgebaut.
Mhm.
Eine offene Küche, zwei große Holztafeln, lange Tische, wo die Leute nebeneinander quasi saßen, an zwei langen Tafeln. Und dann haben wir halt unter der Woche unseren Job noch gemacht und am Wochenende haben wir dann da geackert. Und dann war so manchmal zwei, manchmal ein Seating am Abend, immer so 30 bis 40 Leute, auch private Veranstaltungen gemacht. Und das hieß Mulax, also meine Schwester und ich zusammen mit Mulax sind, ne, wo das so genannt. Und damit habe ich so echt ein paar Wellen geschlagen damals. So ein Tipp auch im Bericht damals mal gewesen, so der kochende Versicherungsfachmann mit so einem Schlips noch oben an Kochjacke und so. Damals waren es aber, glaube ich, ja mehr so Sachen, die waren zu Hause. Ne? Die Leute haben zu Hause irgendwie Menschen eingeladen, haben für die gekocht. Und wir waren der erste Supper Club, der so ein bisschen professioneller, sag ich mal, stattgegangen ist. Danach habe ich den nächsten Supper Club mit einem sehr guten Sommelier aus Berlin gemacht, dem Jan Bügel. Sehr bekannt in der Naturweinszene in Berlin, weil dann kam von mir so diese Kehrt, oder nicht die Kehrt, sondern die Veränderung in meiner Küchenstilistik, von dem ich will alles ausprobieren und schaue mich um und bla bla bla, hinzu reduziert auf Regionalität, weil das halt auch so ein Trend war und ich halt viel mich auch so mit Trends befasst habe, war viel im Norden Europas auf Reisen, in Skandinavien, halt Stockholm, Kopenhagen und so, und da war das halt so diese New-Nordic Cuisine. Das dachte ich mir, das kann man eigentlich ganz geil auch auf deutsche Küche transportieren, so mit regionalen Produkten hier und da. Habe ich dann damit immer ausprobiert, das hieß Kraut und Reben. Kraut für das Essen quasi, den Essenspartner, nicht der Koch. Und Reben für die Weinreben, eher der Sommelier. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht, da sind wir auch viel rumgereist, haben ein mega krasses Pop-up in Paris gehabt, was echt fett eingeschlagen ist auch, ja, war so. Paris Match, so eine der größten Zeitungen da, hat über uns einen fetten Bericht geschrieben, meinte so, der Erfinder der neuen deutschen Küche und so. Und war ziemlich fett. Dann waren wir, keine Ahnung, Zürich, Barcelona, Dijon, Brügge, keine Ahnung, also überall rumgereist, immer so Spots gesucht, wo man halt in einem Space, der halt sonst kein Restaurant vielleicht ist, oder halt so nur für eine Teilnutzung halt nutzbar ist, also kein festes Restaurant, denn da reingegangen und auf lokalen Märkten eingekauft, auf sich ein kleines Netzwerk irgendwie über das Internet schon vor Ort aufgebaut oder über Freunde, die man kannte, Leute getroffen, Winzer getroffen, keine Ahnung, und dann in Küche und ein Menü daraus gezimmert, spontan, kreativ und dann irgendwie über ein paar Tage Pop-up.
Wie lange war das nochmal so? Also ein paar Tage? Was meinst du damit?
2 bis 5 Tage.
Ach so, kurz, so echt?
Ja,
okay,
ja, krass. Ganz kurz.
Krass,
ja.
Okay. Ich dachte, jetzt irgendwie nur einen Monat oder so oder nee, länger, 8 Wochen. Okay, das ist
auch. Machen okay. Auch viele.
Ja.
Bei uns war es mir so wichtig, dass wir halt viele verschiedene Länder auch aussehen. Ja.
Okay. Und wie das habt ihr. Ja, ey, bitte, kannst du gerne machen. Alles cool, alles cool. Wie habt ihr denn. Diese Pop-Ups, okay, bei 2 bis 5 Tagen mag das noch gehen, wenn man halt ein bisschen die Leute so im Mittag schon hat. Aber wie hättest du denn in so Locations wie Paris zum Beispiel Werbung gemacht, um da halt Leute reinzukriegen, wenn es jetzt zum Beispiel nicht so eingeschlagen wäre?
Connections. Ja. Also über Freunde, ja. Die dann halt irgendwie Bescheid gesagt haben. In der Location in Paris war es allerdings auch so, dass wir ein, also der Vorteil war, das hieß Table Ronde. Es war eine Location, die dafür gemacht ist, dass Köche dort sich einmieten und für kurze Zeit was
okay,
kochen.
Verstehe.
Das war sehr bekannt. Da waren auch sehr gute Köche schon vorher. Und die haben halt natürlich ein eigenes Netzwerk auch gehabt. Und als die erzählt haben, da kommen 2 Berliner und die machen neue deutsche Küche und so, da war halt, die waren die Tickets waren sofort ausverkauft. Also wir waren noch nicht mal da, das war schon ausverkauft. Und das war mega geil.
Geil, ja.
Also großes Glück gehabt. Ja.
Ja. Okay. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Juni 2020, März, April, Mai war, glaube ich, einschlägig. Gab es noch nie so eine Situation bisher.
Nein.
Wie geht's euch damit? Hier mit dem Restaurant im Kiez? Erzähl mal, gib mal ein Feedback zu der Corona-Krise.
Also, letzten Endes ist es so, die Corona-Krise ist ja immer noch im Gange, läuft.
Ja, genau.
Wir können jetzt zwar wieder aufmachen, aber unter Bedingungen, die natürlich irgendwie ziemlich unsexy sind.
Ja.
Also sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Gäste. Also ich will mich jetzt gar nicht zu sehr beschweren damit, weil wir sind ja froh, dass wir es überhaupt wieder machen dürfen. Ne?
Ja.
Besser als zulassen. Aber es ist schon fraglich so, wie Gastro denn auch in Zukunft weiterlaufen wird. Also wir haben jetzt hier irgendwie die Mitarbeiter, die mit Masken die ganze Zeit irgendwie über mehrere Stunden rumgehen müssen. Muss Abstände einhalten, die irgendwie das verhindern, dass eine Atmosphäre aufkommt, die man halt so gewohnt ist auch von der Gastronomie, dass es laut und spaßig und ausgelassen ist. Ne? Das
genau.
Ist halt eher so ein bisschen steril, zurückhaltend. In manchen Restaurants hast du halt so von Plexiglasscheiben oder Holzwände zwischen den Plätzen, das ist halt ein Callcenter. Ja, also es fühlt sich gut an, dass es langsam jetzt gerade wieder zu einem Gefühl, zur Normalität zurückgeht, dass halt die Läden wieder aufmachen dürfen. Aber es fühlt sich noch nicht so an, wie das so halt eigentlich sein sollte. Ne? Und das wollen wir schauen. Es war auf jeden Fall erstmal ein großer Schock, mit sowas hat, glaube ich, kein Mensch gerechnet, dass sowas passiert. Es ist auch immer noch alles sehr unreal, mit diesen ganzen Masken tragen und wie sich so die Welt halt auch verändert, weil es ist ja tatsächlich auch eine Sache, die weltweit überall so. Es ist nicht so in einem Land nur, sondern es ist überall. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das jetzt so geht.
Was war denn bei euch im Nossenbänger hier so die größte, nicht Veränderung, aber das größte einschneidende Erlebnis jetzt im Vergleich zu vorher? Vorher lief alles super und jetzt dann kam die Krise, wo ihr habt dann gemerkt, okay, das und das fehlt uns, was uns vorher aber nicht aufgefallen ist. Als Beispiel.
Was fehlt uns, was vorher nicht aufgefallen
ist? Also als Beispiel jetzt mal was zu nennen. Es gibt ja zum Beispiel schon Restaurants, die haben einfach eine bestehende Kundschaft, die online bestellen, weil sie einen Bestellservice haben einfach.
Ja.
Und die waren halt nicht so hart getroffen, weil sie wussten, okay, wir haben schon eine Plattform da, ein Dashboard, ein System, wo wir einfach mehr raufgehen können und dann da verkaufen.
Ja.
Aber es gab ja so viele Gastronomen, die komplett überfordert waren, die nicht wussten, was jetzt passiert.
Ja.
Was sollen die jetzt machen? Wie kommen die jetzt vorwärts? Und
ist ja
genau.
Im Endeffekt auch genauso gewesen. Ich meine, wir waren auch kein Laden, der jetzt irgendwie einen Takeaway-Service hatte oder außer Ausverkauf geplant hat und so. Als es denn losging, dass wir gesagt haben, wir wollen es mal ausprobieren und so, war natürlich jetzt auch nicht, dass alle die Arme hochgerissen haben und gesagt haben, ja geil, also gerade auch die Köche. Julian ist ein super geiler Koch hier bei uns, der Küchenchef, der aus guten Restaurants kommt und so. Und der hat sich jetzt alles andere irgendwie gewünscht, als alleine in der Küche zu stehen und irgendwie außer Hausservice zu machen. So, ne? Das
ja.
Ist halt das Letzte, worauf du Bock hast. Aber um die Wirtschaftlichkeit halt aufrechtzuerhalten oder überhaupt den Laden irgendwie auf die Spur wieder zu bringen, musste man sowas halt machen. Und ich glaube, das ist auch bei vielen, also was ich jetzt auch so, ich bin ja auch viel unterwegs so, kenne viele Leute in Berlin, Gastronomen, besuche die, bin auch mit dem Fahrrad viel rumgefahren und egal, jetzt nicht nur mein Kiez, auch mal im Prenzlauer Berg gefahren oder so. Und, es ist ganz spannend, was da daraus so entstanden ist, weil viele Restaurants jetzt halt mit diesem Takeaway so ein Second-Business-Zweig aufgemacht haben, den sie vorher auch gar nicht in Betracht gezogen haben. Heißt, wenn das jetzt irgendwann mal wieder normal laufen würde und alle Plätze und so belegt werden dürfen und die Leute wieder normal essen gehen, ist das halt wie eine zusätzliche Firma, die quasi dazu gekommen ist, aus der du nochmal Geld rausziehen kannst. Ne? Sicherlich nicht bei allen, aber für uns jetzt zum Beispiel, wir haben vorne hier am Eingang, weil wir eine große Fensterfront haben, haben wir so ein Ding gebaut, was halt aussieht wie so eine kleine Bar. Und wenn so, wenn's Wetter gut ist, ne, wir brauchen nicht die zwei, drei Plätze, die da an der Stelle jetzt unbedingt sind, noch vergeben. Dann lassen wir die Bar da stehen. Die Leute können sich einen Drink holen, einfach zum Vorbeilaufen, trinken oder halt irgendwie auf die Hand eine Currywurst oder so. Und trotzdem haben wir die Tische gelegt und machen das Service. Also das ist schon eine Zusatzeinnahmequelle, die irgendwie niemals entstanden wäre, wenn das Corona nicht gewesen wäre.
Ja. Habt ihr denn euer Angebot, euren Take-up oder Take-away-Service beworben in einer gewissen Weise?
Online halt, klar. Das ist ja das Ding, worüber wir hier heute auch reden. Ne? Aber für viele ist es nicht so klar gewesen. Für uns war das halt so, wir machen halt eine kleine Karte mit irgendwelchen streetfood-tauglichen Berliner Gerichten und machen davon schöne Bilder, stellen wir Instagram rein, machen bei Facebook irgendwie eine Kampagne. Und los geht's. Und dementsprechend, weil die Leute, wir sind hier schon in einer guten Lage, wir haben eine A-Lage in Kreuzberg, ne? Ja. Große Corner, draußen 100 Sitzplätze. Was hier durchläuft, alles in Richtung Admiralsbrücke und so, das ist schon eigentlich an sich nicht notwendig, aber dann trotzdem doch, weil von alleine, also von nichts kommt nichts, ne?
Genau.
Und du erreichst einfach noch mehr Leute. Und wenn irgendjemand dann will von dir sieht, oh geil, guck mal, hier spielt auch. Die Hammer aus teilt er oder so und vervierfacht er nochmal die Reichweite und so geht es immer weiter. Also du kannst es manchmal gar nicht einschätzen, das ist Promo umsonst.
Genau.
Die kostet richtig viel Geld.
Mit Budget oder mit Kampagne gemacht, meintest du jetzt, ihr habt Budget in die Hand genommen, habt doch investiert in die Anzeigen?
Nicht, also
okay, das wäre jetzt nämlich die entscheidende Frage gewesen von meiner Seite aus, genau.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin schon meinte, was ich in dem Podcast so auch anregen möchte bei den Gastronomen. Das Potenzial ist ja klar, was man auf seinem Radar einfach noch nie gesehen hat und nicht kennt, kann man auch nicht vermissen. Man sieht es einfach nicht. Ich komme ja nur mal aus dieser Marketingwelt, ich bin seit über 5 Jahren im Performance-Marketing-Bereich drin und habe schon über 1 Million Euro in Facebook-Werbung investiert und ich weiß halt genau, was wo funktioniert und wie es läuft. Und gerade bei lokalen Unternehmen kann ich halt auch genau absehen, okay, das und das wäre halt möglich, wenn nur Gastronomen so und so viel investiert. Als Beispiel zu nennen, ich hatte jetzt eine Krise am Rosenthaler Platz, halt ein Restaurant, habe ich unterstützt. Mhm. Wir hatten nämlich eine Aktion, die hieß Gemeinsam stark, da hat uns Facebook selbst Werbebudget geschenkt, 20.000 Euro, was wir nutzen durften, um lokale Unternehmen zu unterstützen durch die Krise. Also war echt eine coole Aktion. Und da haben wir Restaurants gehabt in Berlin, 14 Stück, die ich betreut habe. Und eins davon war zum Beispiel das Ablo am Rosenthaler Platz. Ablo. Greek Kitchen. So griechische Küche, so ein bisschen neu gemacht. Genau, direkt Rosi. Direkt neben dem, wie heißt der Coffee Space? An der Ecke. Obernholz. Direkt daneben, dem Obernholz.
Ah, okay.
Direkt daneben.
Ah, okay, krass.
Ist auch relativ. Halbes Jahr.
Ja, die sind ganz neu.
Relativ neu, genau. Und den haben wir einfach mal angequatscht und habe ich dem, also wir haben halt, weil wir so viele deutschlandweit Kampagnen hatten mit den Restaurants, hatten wir halt jedem Gastronom 15 Euro am Tag gegeben. Und wir haben die Kampagne mit ihm laufen gehabt, 12 Tage, haben ihm ein Werbebudget gegeben von 170 Euro, ich weiß insgesamt, als wir am Ende geshoppt haben.
Ja.
Mit diesen 170 Euro hat er 45.000 Menschen erreicht im Umkreis vom Rosenthaler Platz. Mehrmals täglich natürlich, weil es extra so eingestellt war, alles im Umkreis vom Restaurant. Und über 600 Leute waren am Ende in seinem Shop und auf der Bestellseite. Wir können nicht genau messen, wie viel bestellt wurde. Man geht immer so in der Regel aus von 10-15% Conversion Rate. Weil einfach gerade in der Gastronomie diese ganze Online-Präsenz so schlecht ausgebaut ist, dass man nichts richtig messen kann. Da müsste man sich richtig viel mit beschäftigen, um alles messbar zu machen. Geht aber definitiv. Aber dann schon die Zahl, dass wir über 600 Leute auf der Bestellseite hatten und was zu bestellen ist schon mal einfach ein Zeichen. Für 170 Euro. Lass nur 50 Leute bestellt haben für durchschnittlich 10 Euro. Bist du bei 500 Euro Bestellumsatz und hast trotzdem nur Werbeausgaben von 170 Euro gehabt. So ist halt. Und du kannst es halt durchlaufen lassen. 15 Euro am Tag, lässt einen Monat durchlaufen. Du hast immer Präsenz in den Medien, bei Instagram, bei Facebook, ist ja eine Plattform beides. Und da reichst du die richtigen Menschen im Umkreis und Kiez. Und deswegen war die Frage auch gezielt so, was ihr gemacht habt, um es zu bewerben, weil viele Gastronomen halt immer, das höre ich halt immer wieder jetzt auch in den Gesprächen in den letzten Wochen, Facebook, Instagram, machen wir schon alles. Ja, ich weiß schon, was ihr damit meint, ihr macht das schon alles. Aber das Machen heißt in der heutigen Zeit eigentlich nichts machen, weil die Reichweite ist zum Beispiel bei Instagram bei 3% organisch, bei Facebook bei 0,1. Ja. Das heißt, du hast 1000 Fans auf der Facebook-Seite, erreichst du mit Glück hast du 10 Leute.
Ja. Ne?
Und letztendlich ein Gastronom muss halt nicht viel Geld in die Hand nehmen. Lass es wirklich sein, im Monat vielleicht 350 Euro, die er investiert und lässt aber dafür halt ein spezielles Angebot einfach durchlaufen. Ja. Das sehe ich auch ganz, ganz stark in der Gastronomie. Die letzten Monate bei den Gesprächen, dass gerade die Gastronomen, die sehr nischig sind oder sehr speziell, bezogen zum Beispiel auf so eine Produkte, wo man sagt, okay, das ist neu, das kenne ich noch nicht, das ist wirklich was Neues, die haben viel, viel mehr Erfolg, als die, die einfach das anbieten, was jeder anbietet. Das ist klar. Logisch, klar. Ich habe jetzt ein cooles Schnitzel, aber Schnitzel kann ich überall essen irgendwo. Wenn du aber was Außergewöhnliches hast und das dann noch mit einer coolen Kampagne bewirbst und eventuell das so einrichtest, dass nur die Leute, die die Anzeige online sehen, dann zu dir kommen müssen und müssen dir das irgendwie dann zeigen, dass sie dadurch kamen, dann kannst du der Gastronom sogar in der Küche sagen, okay, wir haben wieder einen neuen Kunden von der Anzeige, machen wir einen Strich. Mhm. Am Monatsende kannst du dann genau ausrechnen, okay, wir hatten diesen Monat 30 Striche, wir haben ausgegeben so und so viel, alles klar, funktioniert super. Ja. Und das sehe ich halt ganz krass, also wenn man ein cooles Produkt hat oder ein sehr nischiges Angebot, kann man damit extrem viel Erfolg haben.
Ja,
ganz krass. Ja. Erzähl mal, was ist jetzt so...
Ist mal auf was.
Ja, ja. Ja, aber erzähl mal, was ist so nach der Krise, oder nach der Krise ist mal schwer zu sagen jetzt, aber was ist jetzt so das Goal für 2020 bis Jahresende? Irgendwas Großes anvisiert, geplant?
Ja, ist nicht viel zu planen gerade, weil wir ja nicht mal wissen,
okay, wie es weißt du, was passiert? Ja, das stimmt schon, also, aber...
Erstmal ist der große Plan, dass wir halt überleben.
Ja, klar.
Das ist halt wirklich logisch. So, muss man leider so sagen. Also, wir sind schon ein Laden, der echt jetzt gute Promotion irgendwie bekommen hat. Ich habe auch eine Kolumne am Laufen für Tagesspiegel, die ich seit Anfang dieses Jahres schreibe, wo ich halt, es heißt Mulaks neue Berliner Küche, ist immer so im Intervall von 2 bis 4 Wochen und da stelle ich immer ein Berliner Gericht vor und so ein bisschen die Story behind, wo die herkommt, wo das Gericht herkommt und was mein Bezug zu dem Gericht ist, was natürlich auch super Werbung ist für uns hier, ne? Weil die Leute dann halt auch Tagesspiegel oder so, ne? Das dann sehen und herkommen. Aber trotzdem müssen wir halt, wir haben kein Hotel oder Google im Hintergrund, ne? Wir sind halt irgendwie ein Kiezladen. Und deswegen das große Ziel ist erstmal überleben. Und hoffentlich vielleicht nochmal ein bisschen was vom Sommer mitnehmen, weil wir sind halt ein Laden, der jetzt auch davon lebt, dass wir halt Außenplätze vergeben können. Ne? Was halt hier um die Hälfte des Ladens ist halt draußen, so, ne? So 100 Plätze draußen. Jetzt haben wir 50 Leser gerade auch wegen den Abständen. Ja, aber halt darauf einfach, wo wir auf uns gehofft hatten oder gewartet haben, nach so einem Winter, der ja normal ich sag mal jetzt nicht November, Dezember, da knallt es halt richtig, Weihnachtsfeier und Pipapo, aber der Winter im Januar, Februar, Teil März, dass man nach dieser Zeit halt sich dann auf den Frühling und Sommer freut, der dann jetzt gerade komplett eingebrochen ist. Da hoffen wir, wenn wir noch was von mitkriegen. Ja, und dann weiß ich nicht, keine Ahnung, es gibt schon noch so ein paar Ziele und Sachen, wo wir hin wollten, worüber wir gesprochen haben vor Corona. Die sind aber jetzt auch erstmal also total egal. Ne? Also jetzt hier so eine Auszeichnung oder so betrifft, mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, vielleicht nochmal auch die Küche nochmal ein bisschen neu aufstellen und keine Ahnung. Also gibt es schon Ziele und Träume. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt noch nicht drüber.
Okay. Was im Vergleich zu anderen Ländern? Was fehlt dir hier in Deutschland in der Gastronomie? Also ist vielleicht in anderen Ländern der Fortschritt schon irgendwo weiter, in anderen Bereichen, wo du sagst, okay, da hängen wir extrem hinterher in Deutschland?
Oder auf Corona jetzt? Oder
nee, allgemein in der Gastronomie, ja, gastronomisch gesehen. Wenn du jetzt in vielen Ländern warst, hast du ja, glaube ich, einen guten Einblick darüber.
Also Berlin ist ja nochmal eine eigene Insel. muss man halt so sagen. Wir sind komplett anders wie alle anderen Städte in Deutschland.
Was kannst du? Warum?
Weil wir einfach aufgrund unserer Historie hier schon viel multikultureller aufgestellt sind. Und es gibt halt auch nicht nur einen Stadtkern, es gibt hier 10. Mhm. Es gibt durch die ganzen Sektoren, die wir hatten, damals vom Krieg noch, Einflüsse, wo sehr viel Franzosen sind, mehr Amerikaner, dann wieder mehr Osteuropäer, sprich Russen, Polen, Slawen, dann hast du vietnamesische Viertel, du hast die Little Chinatown auf der Kantstraße, wo die ganzen Asiaten und die vier Thailänder abhängen. Hallo, Salah. Du hast natürlich auch eine riesen Community an Türken und Arabern hier, die halt auch einen krassen Einfluss auf die Food-Industrie oder die Food-Szene gemacht hat. Du kriegst ja hier mehr Döner oder Shawarma als Currywurst und Pommes mittlerweile.
Ja.
Auch Supermärkte in manchen Straßen suchst du vergebens eben und Aldi, da steht dann halt eher irgendwie das Gläser oder so, keine Ahnung. Also wir haben einfach eine Multikulturalität, die extrem anders ist als in anderen Städten. Und dementsprechend auch die Esskultur, die ein bisschen anders ist. In Deutschland generell, würde ich mal sagen, ist es halt einfach noch so, das, was wir in Berlin haben, das fehlt in Deutschland noch so ein bisschen. Das ist halt überall so. Das ist ein bisschen bunter, ein bisschen offener wird. Und dann aber auch Thema, was ich vorhin angesprochen habe, ne, was ich halt in anderen Ländern ganz normal sehe und was da total Standard ist, ist, dass deren Heimatküche auch halt irgendwie genauso auf Augenhöhe auftritt wie jetzt alles aus aller Welt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch noch dem geschuldet, dass die Deutschen halt noch so ein bisschen der ganzen Hitler-Problematik und Stolz auf ihr Land und alles und so noch so da mit zu kämpfen haben. Lieber alles aus dem Ausland toll finden, als mein eigenes gut finden. So, ne? Weil sonst könnte ich ja irgendwie grau-rot rüberkommen. Ne? Das ist halt Schwachsinn, damit haben wir nichts mehr zu tun. Also ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin jetzt 36, jetzt 37. Die junge Generation sowieso noch gar nicht mehr. Und fuck off. Essen ist halt echt lange her. Ich will mich nicht immer damit identifizieren, dass hier so ein verrückter Österreicher auch immer Scheiße gebaut hat.
Ja, ist echt so.
Und ich will halt auch nationalstolz sein können, ohne Nazi sein zu müssen.
Genau.
Ich glaube, das ist auch gerade ein Thema, was momentan wieder noch mehr denn je irgendwie wieder aufploppt. Ich kann es nicht verstehen, warum es sowas überhaupt noch gibt. Ja, es ist halt einfach so, es gibt keinen Grund mehr dafür, aber Rassenhass und so ist halt auch eine Sache, glaube ich, leider, solange es die Menschheit nicht geben. Der geht ja los, ob das jetzt irgendwelche Israelis gegen Palästinenser sind oder Jugoslawien, ehemals Jugoslawien, ja, egal, du weißt, was ich meine. Oder Türken, Griechen, das ist egal, du hast diesen Rassenhass oder Länderhass, oder das gibt es immer überall. Aber das ist nicht immer so.
Okay. So, dann.
Jetzt habe ich den Faden verloren noch gerade. Ich bin total politisch geworden.
Nicht so wild.
Ja.
Abschließend noch ein paar private Fragen. Es ist Freitagabend, was machst du? Bist du eher der ruhige Typ oder gehst du richtig schön steil und, weiß nicht, à la Gastronom, schön einheben und los geht's?
Ich glaube, wenn das jetzt hier ein paar Leute sehen werden, aus meiner gastronomischen Freundesgruppe, wird es ein lautes Lachen geben wird in dieser Frage. Also, ich versuche das mal anders aufzubauen, ohne mich gleich zu sehr zu outen.
Ah nee, ich habe dich ja Herren da kennengelernt, also gut.
Ich bin Papa von einer 6 Jahre alten Tochter, betreibe hier den Laden mit und muss halt auch noch ein paar andere Sachen arbeiten, die manchmal nicht immer so auf dem offiziellen Bildschirm zu sehen sind. Das heißt, an sich habe ich schon auch normalen Alltag, aber ich bin schon eher so eine Rampensau. Also Freitagabend, wenn ich weiß, ich kann am nächsten Tag ausschlafen und ich bin mit meinen Jungs unterwegs, wird lange.
Okay.
Wird sehr lange.
Deine drei liebsten Aktivitäten?
Essen, Essen, Essen. Nee, also ich gehe wirklich echt gerne essen. Weil ich halt einfach, das ist so meine Leidenschaft, dadurch bin ich irgendwie nie was gekommen. Ich reise wahnsinnig gerne. Wozu ich aber in den letzten 2 Jahren nicht wirklich richtig viel gekommen bin.
Mhm.
Ist halt irgendwie so der Deal, ne? Wenn man halt viel macht und so, dann haben wir auch wenig Zeit, dann selbstständig und blablabla. Bla bla.
Ja.
Das will ich aber auf jeden Fall jetzt wieder mehr tun, wenn es Corona dann nochmal zulässt.
Ja.
Und dann auf jeden Fall auch viel Familie. Ne? Ich bin super gerne mit meiner Tochter irgendwie, mit meinen Eltern auch zusammen unterwegs, gehen Fahrrad fahren oder Boot fahren jetzt im Sommer oder so. Also Family ist schon auch ganz groß ein wichtiger Punkt.
Okay, und jetzt zum Schluss.
Ja.
Von deinem letzten WhatsApp-Chat, die letzte Nachricht, die du geschickt hast. Einmal laut vorlesen.
Ach du Spaß.
Die letzte Nachricht von dir, die du geschrieben hast.
Die ich geschrieben habe.
Ich hoffe, die ist jetzt nicht extrem lang, einfach nur irgendwas Kurzes wie.
Nee. Die kann ja nicht meine Freundin gewesen.
Dann lassen wir das aus.
Ja,
wir
haben uns gestern Nacht noch getroffen.
Alles cool, okay.
Den sage ich nicht laut. Aber war ein schöner Tag.
Sehr gut. Alright, ja, cool. Das war's soweit mit dem Podcast. Vielleicht nochmal kurz zu dir, wenn man dich erreichen möchte, wo erreicht man dich?
Also ich habe eine Website, www.christophmulak-berlin.de. Nee, Quatsch, warte mal. Ich sag das so selten, jetzt muss ich selber mal gucken, wie ist die Website. Also mein Name einfach Christoph mit K vorne und mit F.
Das muss auf jeden Fall sagen, weil das habe ich auch heute schon.
Das ist
ne?
ganz wichtig.
Genau.
K und F und dann Mulak mit CK. Einfach eingeben bei Google. Hört sich jetzt so aufgeblasen an, aber da findet man schon ein bisschen was.
Ja.
Hab da so diverse Sachen gemacht. Und auch bei YouTube oder irgendwelchen diversen Streaming-Diensten kannst du halt Sachen sehen.
Alternativ, ich verlinke dich auch überall, also wenn man nicht so finden. Also genau, von daher, genau.
So. Ja, ansonsten hier in Lausebing auch immer mal wieder. Bin halt ja hier nicht mehr in der Küche tätig. Deswegen bin ich jetzt nicht jeden Tag hier, aber man sieht mich schon recht häufig hier. Und ansonsten überall, wo es was Leckeres zu essen gibt und was zu feiern.
Alles klar. Also wenn man mit dir einen heben möchte, entweder hier vorbeikommen oder...
Mach das am besten hier.
Ja, wissen wir.
Ich lasse hier schön viel Geld.
Alright. Okay, dann besten Dank für den Podcast.
Sehr gerne. Danke
und dir. Euch danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Das war's für heute oder wie man bei euch sagen würde, die Rechnung bitte. Und auch bei mir gilt, Tipp ist not included. Daher würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit deinem Netzwerk teilst. Mehr Tipps und Tricks gibt's auf socialrestaurant.de oder hier in den Shownotes. Bis dahin, Cheers, Prost und viel Erfolg beim Umsetzen.